ARD.
Unser Buch heute führt uns in die Ukraine und auch die Topmeldung der heutigen Nachrichten. Sie berichtet von Angriffen, ganz aktuell im Westen der Ukraine, und dass auch die polnische Armee und die polnischen Streitkräfte sich aktuell in einem, ja, kann man sagen, in einer Art Alarmzustand befinden. So werden wir auch heute Morgen geweckt. Seit 1000 Tagen ist in der Ukraine der Angriffskrieg aus Russland. Und ganz ehrlich, die Frage, würden Sie aktuell dorthin reisen? Eher nicht. Es herrscht eben Krieg. Schauen wir dann vielleicht auch lieber gar nicht mehr so genau hin. Dritte Kriegswinter ist nun angebrochen. Ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht. Und zusammen mit nordkoreanischen Soldaten sind die russischen Streitkräfte immer weiter auch im Osten auf dem Vormarsch. Wie sieht der Alltag der Menschen dort aus, die geblieben sind? Was lässt sie durchhalten? Und was hat das alles auch mit uns zu tun? Wie weit würden wir gehen, wenn wir unser Land im Osten als Kriegszone verteidigen müssten und hier im Südwesten, auch im Saarland, entscheiden müssten, kämpfen, bleiben oder nichts wie weg? Mit diesen und vielen mehr Fragen ist Stefan Ort durch die Ukraine gereist als Couchsurfer. Das ist eine Plattform im Netz, auf der sich Privatleute bereit erklären, ein Zimmer, ein Bett oder eine Couch für eine oder mehrere Nächte zur Verfügung zu stellen und auch dem Gast ein wenig die Stadt oder das Land zu zeigen. Stefan Ort hat das bereits im Iran und in Saudi-Arabien gemacht und auch darüber geschrieben. Heute nun ist er mit seinem neuesten Buch Couchsurfing in der Ukraine, meine Reise durch ein Land im Krieg, zu Gast. Guten Morgen nach Nürnberg.
Guten Morgen, Herr Marmit.
Herr Ort, es gibt oder es gab einen guten Grund, nämlich Ihre Freundin aus Kiew, Julia, in die Ukraine zu reisen und dann Couchsurfing dort zu betreiben. Das hat sich nun ein klein bisschen verändert, aber Ihr Buch ist ein Zeugnis von einer Aktualität, die wir auch heute Morgen, ich habe es schon angedeutet, einfach immer wieder zur Kenntnis nehmen müssen.
Absolut. Heute Morgen zeigt sich wieder, das war jetzt der heftigste Raketenangriff seit Monaten, wo sehr viel Infrastruktur, so ist zu befürchten, wohl beschädigt wurde. Und das kann ja gut der Anfang einer neuen Angriffswelle auch sein, die den Winter einfach unerträglich machen soll für die Menschen, dass sie halt ohne Heizung und Strom da irgendwie aushalten sollen oder sogar im Idealfall aus russischer Sicht zur Flucht gezwungen werden sollen, dass sie dann nach Westen gehen oder so. Es ist ein Thema, das wahnsinnig aktuell ist und trotzdem bei uns in vielen Köpfen, glaube ich, immer mehr in den Hintergrund gerät, weil es andere Themen gibt, weil es andere Sorgen gibt, weil man auch nicht jeden Tag sich mit diesen schrecklichen Dingen, die dort passieren, es ist ja wirklich fürchterlich deprimierend und es läuft nicht gut an der Front, sich jeden Tag damit zu beschäftigen. Das ist sehr aufreibend und ich kann durchaus verstehen, dass man das nicht will. Aber gleichzeitig ist es mir wichtig zu sagen, wir müssen weiter hinschauen. Es ist der folgenreichste Krieg Europas seit 80 Jahren, auch für uns. Es ist auch der schrecklichste Krieg Europas seit 80 Jahren. Und da muss man sein Augenmerk wieder etwas mehr hinrichten.
Ein Land im Ausnahmezustand, absolut, auch wie Sie es beschreiben. Für Sie begann das ja praktisch mit einem Grenzübertritt aus Polen, dann geht es in die Ukraine. Aber für die gesamte Reise oder jetzt auch noch insgesamt danach, so richtig dieses Gefühl, was die Ukrainerinnen und Ukrainer haben, ist für jemand, der da reinreist, sich umschaut, eigentlich nie zu fassen, oder?
Naja, mit der Zeit vielleicht schon. Ich habe insgesamt mehr als 8 Monate während des Krieges in der Ukraine verbracht. Also Auslöser war zunächst meine Freundin Julia, die ich dort besucht habe. Wir waren so clever, erst nach dem Beginn dieses großen Krieges zu merken, dass wir als Paar ganz gut funktionieren würden. Inzwischen ist das dann doch wieder auseinandergebrochen, tatsächlich nach Veröffentlichung des Buches. Aber das war der Grund, warum ich hingefahren bin. Sonst hätte ich das niemals gemacht. Und da durch diese vielen Besuche habe ich eben gemerkt, wie die Situation dort ist, dass ich da, ja, wie soll man sagen, zurechtkomme, dass ja ich diesen Alltag miterleben kann und dadurch doch so einen ganz guten Einblick bekomme, was die Leute dort denken und fühlen. Und dann habe ich beschlossen, ein Buch darüber zu machen, sehr viele Menschen im ganzen Land zu besuchen, bei ihnen zu wohnen, mit ihnen Zeit zu verbringen, um zu verstehen, wie kann das sein? Wie können Menschen mit so einer absurden, verrückten, schrecklichen Ausnahmesituation umgehen?
Sie haben ja ganz viele Menschen in unterschiedlichen Städten der Ukraine besucht, also in allen Landesteilen kann man fast sagen. Ja. Aber allesamt auch Menschen, die, egal wo sie dort wohnen, auch viel Mut aufbringen und auch aufbringen müssen. Als sie die dann wieder praktisch verlassen haben, haben sie gesagt, ich würde das auch so machen. oder ich würde anders handeln? Also wie haben Sie sich selbst positioniert in dem Ganzen?
Also es hat mich schon sehr aufgerüttelt. Zum Beispiel hätte ich mein Leben lang gesagt, dass ich nicht zum Militär gehen würde. Ich habe den Wehrdienst verweigert, damals Zivildienst gemacht. Und nach vielen Gesprächen und Erlebnissen dort hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, ja, ich könnte mir tatsächlich denken, mit der Waffe an eine Kriegsfront zu gehen in einem solchen Fall. Und zwar nicht, um ein Land zu verteidigen, nicht aus Nationalstolz oder weil mir meine Nation so wichtig ist, sondern aus der Wut heraus, was das für ein unfassbares Unrecht ist, was der Aggressor begeht. Und dass man irgendwas oder alles Menschenmögliche tun muss, gegen diesen Aggressor vorzugehen. Also, dass das dann tatsächlich ein Motiv sein kann, dort mitzukämpfen. Und so einen Gedanken hätte ich niemals in meinem Kopf vorher, vor 3, 4 Jahren noch haben können. Auch hätte ich vor 3 Jahren immer gesagt, man soll jede Waffenproduktion am besten stoppen und nirgendwo auf der Welt Waffen hinschicken. Aber dann zu realisieren, dass wenn jemand eben angegriffen wird auf eine so grausame, unrechtmäßige, sinnlose Weise, dann helfen eben nur Waffen und keine schönen Worte und kein Schwäche zeigen. Weil wenn man Putin Schwäche zeigt, dann macht er weiter mit dem, was er machen will. Wenn man Stärke zeigt, weicht er manchmal eben doch zurück.
Stefan Orth ist heute zu Gast. Couchsurfing in der Ukraine, meine Reise durch ein Land im Krieg. Wir haben ganz aktuell, Herr Orth, auch heute einen Marsch aus Verzweiflung. So heißt das Ganze. Die russische Opposition will in Berlin darauf aufmerksam machen, auf ihre verzweifelte Situation. Auch eine Frage, die schon mehrfach jetzt im Vorfeld gekommen ist heute Morgen. Vielen Dank dafür. Unter anderem auch von Margareta Frey aus Innsbruck hat sie geschrieben. Carola Frey, Entschuldigung. Und sie würde ganz gerne wissen, der Grund, dass Russland dieses Land angreift, ganz gerne wird gesagt, es wäre hauptsächlich an den Bodenschätzen interessiert. Was haben Ihnen die Ukrainerinnen und Ukrainer erzählt?
Ich denke, die Hauptmotivation ist der imperialistische Drang Putins, und eine große Frustration über den Zusammenbruch der Sowjetunion damals, das, was als Riesenkatastrophe angesehen wird. Und also der Drang dazu, dieses Reich wieder zurückzubekommen. Und natürlich hat der Osten des Landes sehr wertvolle Bodenschätze und das ist definitiv hochattraktiv, weil man natürlich hohe Kriegskosten hat und dadurch schon denken kann, dass man dadurch einiges auf russischer Seite wieder reinbekommt, wenn man diese Teile des Landes tatsächlich erobern kann.
Das heißt, es wird auch in der Ukraine natürlich, Sie schreiben darüber, auf den anderen auch geschaut. Gibt es da einen Unterschied zwischen Putin und, ich sag mal, den Russen?
Viele Ukrainer machen diesen Unterschied nicht mehr so. Einerseits, weil es ein wahnsinnig emotionales Thema ist, weil sich so viel Wut angestaut hat und weil sie sehen, wer sind die Menschen, die in ihr Land kommen und dort töten und rauben und vergewaltigen und Folterkneste errichten. Das ist nicht Putin persönlich, das sind die einfachen Leute. Oder die Leute sehen, wer demonstriert im Westen gegen die russische Aggression. Sind das Menschen mit russischen Pässen? Sieht man in Deutschland mal 400 Russlanddeutsche, die auf die Straße gehen und sagen, sie wollen diesen Krieg nicht. Da sieht man relativ wenig. Natürlich gibt es Einzelfälle von Menschen mit russischem Pass, die bei uns mithelfen in der Flüchtlingshilfe, tolle Sachen machen. Aber man spürt keine so starke Opposition. Natürlich auch aus klaren Gründen, dass es im Land selber hochgefährlich ist. Ganz viele Ukrainer haben außerdem familiäre Verbindungen oder freundschaftliche Verbindungen nach Russland gehabt oder haben sie immer noch. Ich habe in Kharkiv eine Frau getroffen, die hat ihrer Mutter ein Foto von ihrem Handy von der Zerstörung in ihrer Stadt gesehen. Also im Stadtzentrum völlig zerstörte Häuser, hat sie ein paar Bilder geschickt an die Mutter, kam direkt zurück. Das ist Propaganda, das ist gefotoshoppt, das ist alles nicht wahr, das passiert dort nicht. Hm. Das heißt, die Mutter glaubt eher dem eigenen Fernseher in Samara in Russland, als dass sie Bildern glaubt, die ihre Tochter mit dem eigenen Handy gemacht hat. Und es gibt hunderte solche Geschichten. Jeder in der Ukraine kennt diese Geschichten, wo auch Familien auseinanderfallen deswegen. Und dementsprechend in dieser gesamten extremen Anspannungssituation, wo es jeden Tag um Leben und Tod geht. Da kann man nicht Positives mehr in Russland und der russischen Kultur finden mit der Zeit. Und ein sehr, sehr großer Hass hat sich da angestaut. Man ist sich sehr einig, dass das nicht nur Putins Krieg ist. Und es gibt sehr viele andere Russen, die eben auch imperialistisch denken, was man immer wieder in Interviews hören kann.
Bleiben wir doch noch ganz kurz bei dem auch Thema Marsch aus Verzweiflung der russischen Opposition heute in Berlin. Ist das für Sie so ein Zeichen, dass wir auch das eigentlich ja zur Kenntnis nehmen und morgen ist eben Montag und dann haben die ihren Marsch gemacht? Also die Unterstützung an dieser Stelle, ist die Ihnen eigentlich groß genug, auch von unserer Seite?
Die Unterstützung für die russische Opposition?
Genau.
Das ist schwer zu sagen, weil die russische Opposition auch sehr schwer zu greifen ist. Da ist im Grunde niemand, dem wirklich zuzutrauen ist, die Macht zu übernehmen in Moskau. Also Nawalny war natürlich so eine starke Figur, aber selbst der hätte Schwierigkeiten gehabt, eine Mehrheit am Ende in Russland zu finden oder irgendwie da an die Macht zu kommen. Das hat man manchmal im Westen, glaube ich, so ein bisschen beschönigt gesehen oder da falsche Hoffnung gehabt. Und auch in die jetzige Opposition, klar ist das sehr, sehr wichtig, dass es die gibt, aber die Hoffnung darauf, dass die wirklich erfolgreich sein werden, ist im Moment relativ gering. Also deswegen, ich glaube, wichtig ist es, die Ukraine zu unterstützen in ihrem Kampf. Und das ist das, was gerade wirklich zählt. Da muss man leider mit Stärke dagegenhalten. Und anders geht es nicht. Eine andere Sprache versteht so ein Aggressor nicht.
Stefan Orth heute zu Gast bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Couchsurfing in der Ukraine. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer. Oder Fragen an den Autor. Alles klein und zusammen at sr.de. Und dann sind Sie Teil dieser Sendung, Ihrer Sendung. Fragen an den Autor Stefan Orth. Ihre Reise, Herr Orth, war ausgehend von Kiew ja so eine Art sternförmige Reise. Sie sind immer wieder in diesen ganzen Monaten dann in andere Bereiche, andere Städte gefahren. Aber kommen wir doch nochmal zurück. Wir haben jetzt heute Morgen gehört, es gab schon wieder Angriffe. Es gab dann die Abwehr, vor allen Dingen die Drohnenabwehr. Wie gestaltet sich dann so eine Samstagnacht, wenn es dann mal wieder knallt in dieser Großstadt? Vielleicht können Sie uns einen ganz kurzen Eindruck geben.
Ja, das habe ich viele Male erlebt. Man erlebt sehr viele schlaflose Nächte durch diese Luftalarme. Und zunächst hört man die Sirene, man hat auf einer App immer dann gleich Infos, was möglicherweise in der Luft ist. Also innerhalb von Sekunden, nachdem man die erste Sirene hört, kann man schon sehen, welche Arten von Flieger zum Beispiel in der Luft sind, die diese Raketen abschießen können oder ob es Drohnen sind. Und richtet sich dann darauf ein. Oft war es in der Praxis so, dass wir ins Badezimmer gegangen sind, weil das der Raum ist, der am weitesten weg ist von den Fenstern ist. Die können zersplittern, wenn es draußen eine Detonation gibt. Also der sicherste Raum in der eigenen Wohnung, wenn man jetzt nicht gleich in den Keller geht, ist eben oft dann das Badezimmer. Und eine ganze Stadt wacht im gleichen Moment auf, wenn es dann wahnsinnig laut knallt draußen. Und also man kann sich das wirklich so vorstellen, hunderttausende Menschen wachen um 2 Uhr morgens auf und sind wahnsinnig genervt, haben Angst. Also oft ist es eher so ein Genervtsein inzwischen auch, weil es sich so oft wiederholt und weil man dennoch in Kiew zumindest auch der Luftabwehr vertraut und sehr darauf hofft oder einfach so Wahrscheinlichkeitsrechnung eingeht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es die eigene Wohnung trifft, doch nicht so groß ist. Also man muss irgendwie sein Gehirn so darauf einstellen, dass es irgendwie doch gut sein kann, dass das einen nicht selber trifft. Und dann der Herzschlag geht nach oben, man ist den ganzen Rest der Nacht wach und schaut dann die ganze Zeit aufs Handy, was getroffen wurde, was Bürgermeister Klitschko sagt, in dem Fall in Kiew. Also der Telegram-Kanal ist dann oft der schnellste, der dann so die aktuellen Nachrichten von Rettungseinsätzen und so bringt. Und so läuft das dann ab. Immer wieder Ja, in immer neuen Wiederholungen dieser Situation. Und oft sind es mehrere Nächte hintereinander mit diesen Alarmen. Jeder hat Schlafprobleme, hat Probleme mit dieser Schlaflosigkeit, auch Gesundheitsprobleme, die daherkommen. Also das ist eine wahnsinnig angespannte Situation.
Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, genervt sein ist ja jetzt nicht unbedingt Panik, aber dennoch liegt praktisch ja die permanente Panik, was da jetzt als nächstes kommt, über dem Leben der Menschen dort.
Ja, also man kann nicht 2,5 Jahre ständig in Panik sein. Also irgendwo richtet sich der Körper drauf ein oder das ganze Wesen. Es ist verblüffend, an was für Dinge sich Menschen gewöhnen können in gewisser Weise, dass sie da irgendwie dann einfach reagieren und das machen, was richtig ist und irgendwie durchkommen. Es ist ja, man ist ja gezwungen, man hat ja keine andere Wahl als darauf zu reagieren und irgendwie zu gucken, dass man diese Nacht jetzt wieder übersteht. Und das tut man dann auch. Und viele sind da sehr, wie soll man sagen, sie haben ihre Emotionen sehr stark runtergefahren, weil das eigentlich der einzige Abwehrmechanismus ist, der halbwegs funktionieren lässt. Also, dass man nicht alles emotional ständig an sich ranlässt, sondern das alles komplett versucht abzudämpfen und wie in so einer Art Depression das dann wahrnimmt und dadurch aber das ertragen kann und dadurch nicht jeden Tag 5 riesige Panikattacken hat.
Stefan Ort mit Couchsurfing in der Ukraine, heute zu Gast bei SR Kultur, fragen den Autor eine weitere Frage.
Finden Sie nicht, dass angesichts der Ernsthaft der Lage dieser Kriegstourismus völlig unangebracht ist?
Also ich war nicht als Tourist unterwegs, sondern als Journalist. Und es ging mir darum, zu erklären, wie die Situation ist im Land, wie der Alltag dort aussieht, und es ging mir darum, menschliche Geschichten zu erzählen, damit uns dieses Thema wieder näher kommt, wenn man sonst immer hauptsächlich in den Nachrichten eben Frontverläufe und neue Raketenangriffe hat und die politische Ebene, aber inzwischen hatte ich den Eindruck, kommt oft diese menschliche Ebene zu kurz, und ich fand es sehr wichtig, das zu erzählen, was sich dort im Alltag abspielt, um auch wieder ein bisschen mehr Empathie für die Situation zu erzeugen. Es gab Situationen, wo ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Also wenn ich in Odessa da bei einem Gastgeber auf der Couch liege und draußen fängt es an, richtig laut zu knallen mehrmals. Da in so Momenten, oder als ich im Osten in Frontnähe war, da habe ich mich schon öfter gefragt, wie bescheuert ist das eigentlich, was tue ich hier? Aber am Ende habe ich für mich entschieden, dass der Wert davon, darüber zu berichten, das rechtfertigt. Ich finde es vollkommen falsch, ohne Grund einfach dorthin zu fahren, um zu gaffen, um sich das anzuschauen, um emotional was zu erleben von einem Krieg. Aber wenn man entweder eine humanitäre Mission hat dort oder eine journalistische Mission, dann finde ich es durchaus richtig, dahin zu fahren.
So beschreiben Sie denn eben auch Ihre Begegnungen. Ein Beispiel ist eine Familie oder ein Paar in den Karpaten, sind Sie auch unterwegs, was ja sehr weit im Südwesten des Landes ist. Und die erholen sich dort im eigenen Land von den Erfahrungen auch, die sie weiter Richtung Frontnähe in einer anderen Welt praktisch gleichzeitig machen. Ist dieses Land dann auch so ein bisschen oder die Menschen dort so ein bisschen zweigeteilt? Also je näher das an die Front geht, desto intensiver, desto traumatischer ist das Ganze für die Menschen?
Ja, es gibt definitiv eine gewisse Teilung im Land. Natürlich sind die Regionen, die näher an der russischen Grenze sind, die näher an der Front sind, erheblich mehr betroffen. Und wenn man jetzt in Lviv ist oder in Ivano-Frankivsk weit im Westen, kann man schon mal auch für 2-3 Tage versuchen, den Krieg zu vergessen, was ja auch einfach Mentalhygiene ist dann am Ende, um irgendwie klarzukommen. Gleichzeitig kann es jederzeit wieder umschlagen, die Situation. Auch in Lviv gibt es heftige Angriffe, sterben Zivilisten durch Raketenangriffe, und das ist eben komplett zufällig, man weiß nie, was die nächste Stunde, was der nächste Tag bringt. Und das macht es wiederum im ganzen Land so angespannt. Aber klar ist, eine Stadt wie Kharkiv, also 30 Kilometer von der Grenze weg und unter heftigem Beschuss fast jeden Tag, ist ganz anders im Alltag betroffen als jetzt eine Kleinstadt weit im Westen. Das Land ist riesengroß.
Eine weitere Frage an Stefan Ort.
Wer coachte Sie bei Ihrer Reise in der Ukraine und auf welcher Route wurden Sie geführt, wo es überhaupt möglich war, um nicht zwischen die Fronten zu geraten?
Ich hatte durch die Kontakte zu den Einheimischen, bei denen ich gewohnt habe, also ich hatte insgesamt, glaube ich, 12 bis 15 Gastgeber, dadurch hatte ich immer Einheimische dabei, die sich auskannten in ihrem eigenen Ort, die wussten, wo man vielleicht gerade nicht hinfahren sollte, die wussten, wie man sich verhält vor Ort. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, dass man da diese Expertise hat. Und eine Zeit war ich mit einem ukrainischen Fotografen auch unterwegs, der sehr viel Erfahrung auch an der Front hatte. Man muss einfach die Erfahrung der Menschen dort nutzen und von ihnen lernen, von denen, die schon viel länger in dieser Situation sind. Ich habe vorher mal eine Ausbildung gemacht als Krisenreporter. Da ist man 5 Tage auf einer Kaserne der Bundeswehr und lernt, mit militärischen Situationen umzugehen, auch in Rollenspielen. Man lernt, wie man wegspringen muss, wenn eine Handgranate einem entgegenkommt und solche Sachen, von denen man hofft, dass man sie niemals anwenden muss. Aber so eine Art von Vorbereitung war natürlich auch wichtig für mich. Also ganz ohne Vorkenntnisse dahinfahren ist ziemlicher Irrsinn. Ich war auch vorher schon in vielen Ländern unterwegs, die stark militarisiert sind, wo es Gebiete gab mit vielen Checkpoints, mit vielen Militär. Also das war jetzt nicht ganz neu, aber trotzdem eine andere Liga, weil es ein aktiver Krieg ist und ernsthaft gefährlich jeden Tag. Die Gefahr, da zwischen Fronten zu geraten, ist nicht so hoch, wenn man weiß ja genau, man kann täglich Landkarten sich anschauen, wie gerade der Frontverlauf ist und wo gerade Angriffe laufen. Wenn man sich da immer mindestens 20 Kilometer weit entfernt hält, also außerhalb der Artilleriereichweite der Russen, dann gerät man nicht so direkt da rein. Aber wenn man näher ranfährt oder, auch 30 Kilometer von der Front entfernt, wird es schon sehr, sehr ungemütlich. Und da sollte man sich einfach nicht lange aufhalten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe nicht länger als nötig in diesen Gebieten verbracht, die wirklich ganz nah dran sind.
Eine Stelle in Ihrem Buch finde ich auch sehr, sehr interessant. Da gibt's also auch die Unterstützung für die eigenen Kämpfer, für die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine durch die eigene Bevölkerung, ist immer mal wieder Thema. Aber an einem Punkt beispielsweise, da besuchen Sie eine geheime Kantine für die Kämpfer eben. Das ist ja auch so ein Punkt, der mit Sicherheit zu tun hat. Also nicht nur für Ihre eigene, sondern auch für die Sie da besuchen, dass eben nicht rauskommt, wo sich diese Kantine befindet, wo auch die Soldatinnen und Soldaten sich mal erholen können vom Frontkampf. Und das gehört eigentlich auch mit dazu, zu dem ganzen alltäglichen auch Sicherheitskonzept, was Sie dort vorgefunden haben.
Ja, genau. Also eine ganz tolle Einrichtung, wo manchmal 1000 Soldaten am Tag verpflegt werden. Aber natürlich ist so ein Ort ein strategisches Ziel oder ein attraktives Ziel für die Russen, weil sie wissen könnten, dass da eben sehr viele Soldaten gleichzeitig manchmal sind. Und da muss man dann sehr aufpassen, dass man dann nicht Ortsnamen verrät oder Koordinaten verrät dass man keine Dinge berichtet, die irgendwie dem Militär Nachteile bringen könnten. Wobei ich natürlich einen Vorteil hatte, dass ich das Buch erst Monate nach meinen Erlebnissen veröffentliche. Von daher ist vieles dann schon wieder verjährt. Da ist die Gefahr nicht so groß, dass ich etwas verrate, was quasi Militärgeheimnisse sind. Wenn ich jeden Tag berichten würde von der Front, dann sieht das anders aus. Dann muss man da nochmal ganz anders aufpassen. Aber es war natürlich immer ein großes Anliegen, dass ich niemanden zusätzlich in Gefahr bringe durch die Berichterstattung.
Eine weitere Frage an Stefan Ort.
Sehr viele der UdSSR-Atomwaffen waren seinerzeit in der Ukraine stationiert. Bei der Auflösung der UdSSR haben die Ukrainer die Atombomben abgegeben, ist mein Wissen. Warum haben die Ukraine keine Atomwaffen behalten? Und wäre dann ein Krieg jetzt, hätten sie Atombomben? Danke.
Das ist ja eine durchaus hochinteressante Frage. 1994 gab es den Atomwaffensperrvertrag zwischen westlichen Mächten und Russland und der Ukraine, wo vereinbart wurde, also von der eigentlich ganzen Weltgemeinschaft oder von den großen Staaten, die nicht wollten, dass die Ukraine damals auch ein sehr chaotisches Land, dass die Ukraine eben weiter Atomwaffen hat aus dem Sowjetarsenal. Und es gab dann einen Vertrag, der besagte, dass sie alles abgeben. Und ja, sie haben eben nicht gebrochen, den Vertrag. Sie haben nichts heimlich behalten. Und im Gegenzug hat sich unter anderem Russland dazu bereit erklärt, die Grenzen der Ukraine anzuerkennen. Im Jahr 1994 hat dieses Dokument unterschrieben und das anerkannt. Und naja, man kann ja sehen, wer jetzt diesen Vertrag gebrochen hat und welches Land einen riesigen Nachteil nun dadurch hat, dass es keine Atomwaffen mehr hat als Abschreckung. Denn klar, hätte die Ukraine aktuell diese Waffen, würde Russland möglicherweise nicht an, hätte Russland höchstwahrscheinlich nicht angegriffen sogar.
Eine Frage, die auch in diese Richtung geht. Andreas aus Saarlouis hat sie geschickt. Die Frage, die auch viel diskutiert wird in Ihrem Buch, auch natürlich unter den Menschen diskutiert wird und vor allen Dingen von der Propaganda eingesetzt wird. Er schreibt, er ist auch absolut für die volle Unterstützung der Ukraine, ist entsetzt über die Brutalität von Putin. Aber, so die Frage nun, war die NATO nicht zu weit gegangen mit der Osterweiterung, dass Russland sich zu sehr bedroht fühlen musste?
Ja, das ist ein Thema für ein eigenes Buch eigentlich, aber es gibt auch einige Bücher über diese NATO-Geschichten. Also, man muss da immer einiges gerade rücken. Im Jahr 1989 gab es diese mündlichen Zitate von Außenministern aus Deutschland und den USA zum Beispiel, die gesagt haben, sie werden die NATO nicht nach Osten erweitern. Es gab aber nie eine schriftliche Vereinbarung darüber. Es gab nie ein Dokument, was unterschrieben wurde. Und das ist eben im außenpolitischen, diplomatischen Diskurs dann auch nicht unbedingt etwas, was dann 30 Jahre später noch also so einen Stellenwert hat, dass man sich darauf berufen kann. Es gibt dagegen Dokumente mit Unterschriften, wo Russland zugesagt hat, dass sich die NATO, also dass sich Länder ihre Partner frei wählen können, also dass es den Ländern freigestellt ist, sich, ob sie der NATO beitreten wollen. Da gibt es den Russland, die NATO-Russland-Akte von 1997, die das besagt. Lavrov selber, der Außenminister, hat in einem Handelsblatt-Interview mal gesagt, die Ukraine kann sich frei aussuchen, ob sie der NATO beitreten will. Und wenn man diese Themen, also ich könnte es noch viel ausführlicher ausführen, aber wenn man das mal gegenschneidet zu dem, dem Vorwurf dieser Erweiterung, zumal Erweiterung, es ist ja auch so, dass die Länder sich darum bewerben, Mitglieder zu werden. Es ist nicht aktiv die NATO, die sagt, wir nehmen jetzt noch weitere Länder dazu. Ein ganz wichtiger Punkt ist vielleicht noch, man muss sich einfach mal ausmalen, wie realistisch wäre ein Angriff der NATO auf Russland, der tatsächlich in russischen Medien immer wieder thematisiert wurde. Ich habe auch auf eigenen Russlandreisen Leute getroffen, die daran glaubten, dass das bevorstehen könnte. Nun, also da müssten jetzt 32 Länder sich zusammentun, Länder wie Island, Deutschland, Frankreich, Türkei, Ungarn, die würden alle zusammen sagen, wir halten es für sinnvoll, Russland anzugreifen und quasi den Dritten Weltkrieg zu starten. Es ist komplett unrealistisch. Es ist quasi ausgeschlossen. Russland müsste auch im Prinzip nur die Türkei und Ungarn überzeugen, dass sie da nicht für Ja stimmen und es gäbe keinen NATO-Angriff auf Russland. Also wenn man sich das einmal vor Augen führt, es hat auch Russland kaum Verteidigungsstrukturen gegen einen potenziellen NATO-Angriff, weil sie genau wissen, das wird nicht passieren. Das ist nicht geplant. Und das muss man einfach mal im Kopf gerade rücken, dass es gleichzeitig so ein tolles Szenario ist für Putin, um sich da ja, zu zeigen, dass Russland eigentlich angegriffen wird, dass Russland sich verteidigen muss, dass nur er sein Land gegen den bösen, angreifenden Westen verteidigen kann. Aber in Wahrheit ist die Möglichkeit nicht gegeben, dass 32 NATO-Staaten Russland angreifen.
Interessanter Punkt an der Stelle, wollen wir aber auch einen Punkt setzen. Im Buch geht es auch um Propaganda, die auch beispielsweise bei einer Freundin von Ihnen zwischen Russland und der Ukraine und was da alles geglaubt und erzählt wird, unglaubliche Dinge mittlerweile bewegt hat. Aber das, glaube ich, lassen wir an der Stelle einfach mal stehen und gehen zur nächsten Frage.
Wie kommen Menschen in dieser bedrängten Kriegssituation der Ukraine dazu, so einen verwöhnten Westtouristen zu beherbergen? Wie war das besonders in der Frontlinie, die so stark attackiert wird?
Also verwöhnter Westtourist, das würde ich jetzt mal nicht annehmen als Bezeichnung. Wie schon vorher gesagt, es geht mir darum, als Journalist dort Geschichten zu erzählen. Und das halte ich für völlig legitim. Es gibt viele Journalisten, die dort berichten. Und ja, ich hatte schon Bedenken, wie ist das, also um Gastfreundschaft zu bitten in einem Land in dieser extremen Krise. Hatte tatsächlich große, mir die Frage gestellt, kann man das machen? Ist das nicht pietätlos? Und habe dann aber auf der Plattform Couchsurfing, wo die Leute eben diese Unterkünfte anbieten, habe Ukrainer gefragt, was sie davon halten. Und es kamen überraschend schnell sehr viele positive Antworten. Und sie meinten, die Leute laden dich ja freiwillig ein, du zwingst ja niemanden dazu. Und einer schrieb, dass die Deutschen 1 Million Ukrainer aufgenommen haben. Da können die Ukrainer doch mal einen Deutschen bei sich aufnehmen. Und das den Satz fand ich sehr stark und der hat mich ein bisschen überzeugt. Und ich glaube, man kann eben ein guter Gast sein. Man kann das so gestalten, dass man wirklich dem Gastgeber nicht stark zur Last fällt und schaut, wie man irgendwie helfen kann und auch nachher, nach den Begegnungen weiterhilft. Also ich habe schon sehr viele Spendengelder nachher rübergeschickt in das Land an Initiativen, die genau von diesen Gastgebern ausgehen oder für Dinge, die diese Leute brauchten. Und am Ende kann da etwas sehr Positives draus entstehen, einfach aus diesem Austausch. Und gleichzeitig haben die Ukrainer ein Interesse daran, dass erzählt wird bei uns, wie die Realität bei ihnen ist, weil sie genau wissen, wie viel Fehlinformation kursiert, wie viel Verwirrung es gibt. Und ich glaube, also ich hatte in diesen Begegnungen nie das Gefühl, dass da irgendein Ungleichgewicht ist, dass sich das dann am Ende falsch anfühlt, obwohl ich tatsächlich vorher auch Bedenken hatte.
Interessante Frage in dem Zusammenhang von Georg Karlert, vielen Dank dafür. Er möchte von Ihnen wissen, Herr Ort, würden Sie hiesigen, wie er schreibt, pathologisch putinisierten Politikern eine ähnliche Couchsurfing-Reise in die Ukraine empfehlen?
Ob die eingeladen würden, ist die Frage. Also die Lage ist angespannt. Man kennt diese Leute auch dort und ihre Aussagen und ob man sie da unbedingt als Gast haben wollte, das ist die große Frage. Aber ich würde trotzdem, ich weiß hundertprozentig, jeder Mensch auf diesem Planeten, der eine Reise erlebt hätte wie ich und einfach ein normales menschliches Herz, eine menschliche Seele hat, der würde nach diesen Erlebnissen ganz klar im Kopf sein, dass man von Putins Russland kein Öl und Gas mehr kaufen kann, dass man nicht zurückkommen kann zu mehr Kooperation, weil dieses Land komplett falsch abgebogen ist, weil dieser Krieg so grausam geführt wird. Wenn man sieht, was der bei den Menschen auslöst, bei einem ganzen Volk von mehr als 40 Millionen Menschen, die alle posttraumatische Störungen kennen jetzt, die alle jemanden kennen, der gestorben ist an der Front oder jemanden, der an der Front kämpft. Also wenn jeder, der das erleben würde, der könnte nicht mehr pro Putin sein, wenn er irgendwie genau hinschaut. Und genau das ist dann auch für mich die Motivation, das aufzuschreiben und zu hoffen, dass das den Lesern dann auch so geht.
Walter Engelbert aus Wattgassen möchte wissen, wie beurteilt der Autor das jüngste Einlenken von Bundeskanzler Olaf Scholz im Hinblick auf die Beendigung des mörderischen Krieges durch den russischen Aggressor Wladimir Putin? Er hat ja mit ihm telefoniert.
Ja, das wurde in der Ukraine sehr kritisch gesehen, weil ich meine, im Prinzip ging es eindeutig darum, dass er für den kommenden Wahlkampf eine gute Überschrift haben wollte. Nämlich die Überschrift, Scholz fordert Putin auf, sein Militär zurückzuziehen. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass dieser Satz irgendwas bringt, wenn er den in diesem einstündigen Telefonat sagt. Aber er kriegt dann halt zum Beispiel in der FAZ genau diese Headline. Und das ist das, was er davon haben wollte, dass er jetzt irgendwie wieder sagen kann, er versucht ja alles für den Frieden, aber das Gespräch an sich war komplett sinnlos und eher ein kleiner Triumph wieder für Putin, weil eben der Westen wieder mit ihm redet, weil der Westen als Bittsteller bei ihm ankommt und er das einfach so wegbügeln kann. Das fühlt sich natürlich dann ganz gut an für Putin und hat politisch und für die Situation in der Ukraine überhaupt nichts gebracht.
SR Kultur mit Fragen an den Autor Stefan Orth. Couchsurfing in der Ukraine, seine Reise durch ein Land im Krieg, das ist heute unser Thema. Und Martin Rees hat wie immer jede Menge Fragen geschickt. Eine davon führt so ein klein bisschen nochmal zurück auf das, was Sie dort auch im Alltag erlebt haben. Und vielleicht sollte das jetzt so gegen in unserer Sendung nochmal in den Fokus rücken, nicht die ganz große Politik, die ist natürlich auch wichtig, aber die Frage vor allen Dingen auch, er stellt sie, wie ist das eigentlich mit der Resilienz, also mit dem Widerstandswillen der Menschen dort? Speziell möchte er wissen, welche Rolle spielt da der christliche Glaube oder auch, er schreibt, der dem russisch-orthodoxen Glauben ja nicht unähnlich ist in der Ukraine.
Ja, für viele ist Glauben natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, um das durchzuhalten, ob das jetzt christlich ist oder die ukrainisch-orthodoxe Variante oder russisch-orthodox, wobei letzteres schon sehr in Ungnade gefallen ist, weil da auch einige Akteure sehr politisch auf Pro-Putin-Seite waren. Und also Resilienz ist ein Riesenthema. Am Anfang, die ersten Monate nach dem großen Angriff, da gab es noch viel mehr Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges. Man dachte immer, das kann vielleicht 4 oder 6 oder 8 Monate gehen, aber irgendwann kommt die Gegenoffensive und irgendwann ist das vorbei. Man hatte immer diese Perspektive und im Moment hat man das nicht so richtig, zumindest keine Perspektive mehr, die irgendwie positiv aussieht. Wahrscheinlich wird nächstes Jahr es irgendeine Art von Waffenstillstand geben, aber bestimmt nicht zu Bedingungen, die gut sind für die Ukraine. Und die große Herausforderung ist ja, wie kann verhindert werden, dass, also selbst wenn es einen Waffenstillstand gibt, der erstmal eingehalten wird, wie kann verhindert werden, dass Russland in 2, 3 Jahren wieder angreift? Und das geht nur mit großem militärischen Druck und Russland hat jetzt ein riesiges Militär, hat das ganze Land auf Militär umgestellt, auf Produktion von ganz viel Gerät, also ist in 3 Jahren dann bereit für einen noch größeren Krieg. Also das wissen die Leute und also was heißt Resilienz? Es ist einfach, man ist gezwungen, da durchzuhalten. Man hat keine Wahl. Man kann einfach entweder sich ganz aufgeben oder man kann versuchen, jeden Tag das Beste wieder draus zu machen. Und sehr viele Leute versuchen das einfach weiterhin, egal wie aussichtslos die Lage ist.
Auch die jüngere Generation, die jetzt schon im dritten Jahr in diesem Krieg leben muss und die ganz Kleinen, die das natürlich auch mitbekommen. Interessanter Aspekt, welche Geschichten werden den Kindern erzählt? Wenn man jetzt an die Situation denkt, man geht jetzt abends so langsam Richtung Bett und da liest man nochmal was vor, da spricht man nochmal über das, was an diesem Tag war. Und dann ist der Alltag eben Kriegserfahrung oder das Wissen darum, dass es diesen Krieg gibt. Also inwiefern, die Frage jetzt, sind auch die ganz Jungen schon so davon beeinflusst und was hören sie, was lesen sie, was bestimmt ihren Alltag?
Ja, es ist sehr schockierend, wenn man mitbekommt, dass also 6-jährige Kinder den Unterschied kennen zwischen dem Klang von Kampfdrohnen und dem Klang von Raketen und genau wissen, wie man sich bei einem Luftalarm verhalten muss und da so gedrillt sind und irgendwie in ihrer kindlichen Fantasie dieses Thema Krieg unterbringen müssen, weil es einfach den Alltag so prägt und diese Gefahren. Und klar versuchen manche Eltern das so ein bisschen ins Spielerische zu ziehen oder an den Schulen, wenn dann ja, wenn wieder Alarm ist, dass man das irgendwie so regelt, dass es nicht zu schrecklich für alle ist. Also dann manche Kinder in der Schule oder in der Grundschule habe ich so eine Geschichte gehört, dass sie sagten, sie freuen sich eigentlich immer über Luftalarm, weil sie dann die Handys benutzen dürfen. Also dass sie irgendwie das in ihren Köpfen noch so ins Positive drehen. Was etwas absurd war, was ich gesehen habe, war ein Kinderbuch, was erschienen ist für Kinder ab 3 Jahren, wo es um eine Stadt geht, die angegriffen wird, und es geht um die Maschinen in der Stadt, die sich verteidigen. Also es geht dann um den Kran und den Bagger und den Bulldozer, irgendwie alles ganz treue Seelen, die den kleinen Traktor noch, also die ihre Stadt gegen das Böse verteidigen. Und tatsächlich gibt es dann Raketenangriffe, Panzerangriffe und das volle Programm, richtig heftige Szenen. Am Ende wird die Stadt verteidigt und irgendwie ist alles wieder gut, aber so ein Bilderbuch für Kinder gibt es dort ab 3 Jahren, und das fand ich schon sehr, sehr heftig. Also kein Kind sollte sich mit solchen Themen, mit Raketen und Panzern auseinandersetzen sollen, auf diese Art.
Stefan Orth zu Gast bei SR Kulturfragen an den Autor.
Wie tickt die Zivilbevölkerung? Wie groß ist der Wunsch nach Frieden? Wäre sie eventuell sogar zu einem Diktatfrieden Putins bereit? Oder sagen sich die Ukrainer eher, wir kämpfen bis zum Schluss, wir werden uns nicht unterwerfen?
Es gibt niemand, der sich den Frieden mehr wünscht, am liebsten morgen, als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und es gibt Umfragen dazu, also am Anfang, also vor 2 Jahren sah das noch etwas anders aus, da waren sicher mehr als 80% nicht dazu bereit, auch irgendwelches Gebiet abzutreten für einen Frieden. Diese Werte ändern sich, das ist jetzt in Umfragen schon deutlich weniger geworden, aber die Mehrzahl der Menschen ist dafür, weiter zu kämpfen, weil sie eben wissen, dass Okkupation auch keinen Frieden bedeutet, dass fürchterliche Verbrechen geschehen unter dieser Okkupation. Ukrainische Männer müssen den russischen Pass annehmen, werden dann ins russische Militär eingezogen und sollen dann den nächsten Krieg kämpfen. Es gibt Foltergefängnisse, es gibt so viel Schrecken dort. Also das hat eben auch nichts mit Frieden zu tun. Das wissen die Leute ganz genau. Und wie schon vorhin gesagt, die Frage, ob nicht in 3 Jahren der nächste Angriff kommt, wenn jetzt ein Waffenstillstand erreicht wird, den sich viele natürlich sehr wünschen würden für den Moment. Also aus diesen Gründen ist es realistisch betrachtet so, dass ja viele, also die Mehrheit, wie gesagt, noch weiter kämpfen will, aber natürlich man auch die realistisch die Situation sieht und immer mehr auch damit einverstanden sind, Gebiet abzugeben, weil es eben vermutlich nicht anders geht.
Sie treffen Menschen, die zum Beispiel in Odessa leben, relativ weit weg vom aktuellen östlichen Frontverlauf. Auf der gleichen Ebene treffen Sie Menschen, auch privat, die sehr, sehr nah leben und einfach dort bleiben, wo es extrem auch aktuell gefährlich ist. Mhm. Wenn man nun diese beiden nimmt, das sind Ukrainer, die sagen, wir gehen hier nicht weg, egal was passiert. Das klingt an vielen Stellen schon so ein klein bisschen danach, wir wissen sowieso, dass wir verlieren werden. Also es klingt so ein bisschen danach. Oder täuscht das? Dass wir untergehen werden, so ein bisschen dieser, wir haben eh keine Chance.
Ja, die Reisen für das Buch waren im Jahr 2023, da habe ich das noch nicht so oft durchklingen hören. Inzwischen höre ich das in Gesprächen öfter, weil einfach die Leute so erschöpft sind und sie sehen, dass der Kriegsverlauf nicht gut ist. Aber ja, ich habe zum Beispiel in Kostjantynivka, das ist 20 Kilometer von Bachmut entfernt, ganz im Osten des Landes, hatte ich einen Gastgeber namens Alexander, bei dem bin ich eine Nacht untergekommen. Mehr wollte ich nicht bleiben, weil es da wirklich zu kritisch ist von der Situation. Und der meinte zum Beispiel, er will in seinem Haus bleiben bis zum Ende, weil er auch in seiner persönlichen Geschichte, weil er Immobilieninvestor war, er hat alles verloren, alle seine Immobilien, weil die eben im Osten des Landes waren, in Orten, die jetzt okkupiert sind. Dieses Haus, sein eigenes, ist alles, was er noch hat. Und das hat er wie eine Festung eingerichtet, und er meinte, da bleibt er. Und das ist natürlich krass zu hören. Inzwischen sind die russischen Truppen noch näher an Kostjantinivka, sie sind in Chassiv-Yar, was der nächste Ort ist. Es gibt da heftige Angriffe und Alexander wurde auch verletzt bei einem der Angriffe. Also sein Fuß ist ziemlich verletzt, hat da zwei Zehen verloren und geht jetzt alle 3 Tage zum Arzt, um diese Wunde zu pflegen und bleibt trotzdem weiter in seinem Haus. Also so ist dann die Situation.
Peter Bär, vielen Dank für die Frage. Möchte ganz gerne wissen oder sagt, er hat 2 ukrainische Kollegen aus Odessa und aus Kharkiv. Beide wollen keine Waffen in die Ukraine. Beide sind für Verhandlungen und das würde nur ein bisschen anders klingen, als was Sie, Herr Ort, gerade berichten. Beide finden auch Putin schlimm, aber eben auch die Oligarchie in der Ukraine.
Ich habe solche Stimmen gehört, aber im Land selber sind die wirklich sehr stark in der Minderheit. Und man es prägt wirklich nicht die öffentliche Meinung aus den vorhergesagten Gründen, weil man eben, wenn man sich die Situation genau anschaut, sieht, dass ein Frieden mit Putin nicht ohne weiteres möglich ist und dass diese Art von Waffenstillstand, wenn sie nicht abgesichert ist für die nächsten Jahre, dass sie auch nicht viel bringt, weil es höchstwahrscheinlich ist, dass der nächste Angriff in 3 Jahren kommt. Und deswegen ist der Wunsch natürlich bei ganz vielen irgendwie vorhanden, dass es einfach nur irgendwie aufhört. Und der ist dann manchmal so stark, dass man ausblendet, dass es eben möglicherweise nicht von Dauer ist, das Ergebnis. Und es ist ganz sicher eine Minderheitenmeinung in der Ukraine zurzeit.
Eine Rückmeldung noch von Gerd Fuhrmann. Vielen Dank dafür. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Er sagt, nach seinem Wissen hätte die Zurückbehaltung von Atomwaffen der Ukraine nichts genützt, weil die Aktivierungscodes in Russland unter Verschluss waren oder sind. Sie könnten sie also gar nicht einsetzen, hätten aber einen hohen Aufwand gehabt, sie zu sichern. Und von daher wären sie dann wahrscheinlich auch zurückgegeben worden. Das an der Stelle und eine andere Rückmeldung noch von Hans, vielen Dank dafür. Er sagt, meine Eltern waren im Zweiten Weltkrieg noch Kinder. Viele Menschen wurden als Erwachsene depressiv und hatten Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Wir haben schon drüber gesprochen. Er befürchtet, und das mit einem Fragezeichen, Herr Ort, das wird auch auf die ukrainischen Kinder zukommen, die jetzt Kinder sind.
Absolut. Also die ganze Mental Health Krise, die da noch dranhängt, die noch mehr in den Vordergrund kommen wird, das wird uns noch viele Jahre beschäftigen. Also jeder Mensch, der an der Front ist, kommt nach einigen Monaten da mit schweren traumatischen Störungen zurück. Das belastet Familien extrem stark. Jedes Kind, was das miterlebt, wird davon etwas behalten, wahrscheinlich für den Rest des Lebens. Im Grunde hat jeder Mensch, der jetzt in der Ukraine lebt, gesundheitliche Probleme irgendeiner Art. Ob das jetzt nur ein höherer Blutdruck ist oder Herzprobleme, Dinge, die von der vielen Schlaflosigkeit und von der ständigen Anspannung kommen. Also das ist ein riesiges Thema und wird... Ja, wir kennen es aus dem Zweiten Weltkrieg oder von allen Kriegen eigentlich, wie viele Jahrzehnte solche Traumata noch beschäftigen, dass es sogar genetisch weitergegeben werden kann an die nächste Generation. Also das ist ein Drama, was ja noch nicht im Vordergrund steht, aber die Zukunft sehr prägen wird.
Noch eine Rückmeldung. Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, Ihre Sicht auf die Dinge hat sich verändert, Herr Ort. Sie haben vorher immer Waffen abgelehnt. Nach dem Ukraine-Besuch, nach der Reise dort, sehen Sie das anders. Peter Schöne schreibt, Mord bleibt Mord, auch wenn er befohlen wird, wenn der Auto zur Waffe greifen würde, stürmen auch Menschen jenseits der Front, auch unschuldige Menschen, und das Leid würde sich vergrößern.
Nun, an dem Leid ist zunächst ein Angreifer schuld, der ein anderes Land überfällt. Also wenn ein Mensch mit einer Waffe in das Haus meiner Familie kommt und 3 Menschen umbringt dort, dann ist nun mal die Gewalt ist dann da. Nun kann ich mich auch erschießen lassen oder ich kann hoffen, dass es bei uns eine Art von Polizei gibt, die dann in einem solchen Fall auch mit Waffen darauf antworten kann, weil es keinen anderen Weg gibt, diesen Angreifer auszuschalten. Und so ist es leider. Und in der Ukraine wenn man dort beim Militär ist, dann kämpft man zunächst gegen Soldaten und definitiv nicht gegen Zivilisten. In der russischen Armee kämpft man ständig auch gegen die Zivilisten, weil man eben im Land des anderen ist. Also das macht einen wesentlichen Unterschied. Es fällt mir schwer, in solchen Kriegslogiken zu denken, weil ich das viele Jahre zum Glück nicht musste. Aber das sind vielleicht so Denkansätze dazu.
Auch eine Erfahrung oder ein Hinweis, der mit uns geteilt wird heute Morgen. Vielen Dank dafür. Madeline aus Homburg schreibt, die Schwiegermutter, 83 Jahre meines Bruders, lebt in einer Stadt im Osten der Ukraine, will nicht nach Deutschland. Deshalb lebt nun ihr Sohn mit seiner Familie dort, damit die alte Dame nicht allein ist. Das macht uns alle sehr traurig und wir haben große Sorgen um sie. Auch das eine Realität in diesem Krieg, der in der Ukraine tobt. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Eine weitere Frage noch.
Das gegenseitige Bekriegen kann ja kein Dauerzustand sein. Wo sieht der Autor Möglichkeiten für einen Neuanfang und ist er überhaupt denkbar?
Tja, das ist die zentrale Frage, glaube ich, am Ende unserer Sendung. Haben Sie da eine Antwort drauf?
Ja, nun, es muss zu einer Art von Waffenstillstand kommen, zu irgendeiner Art von Verhandlungen. Und diese Verhandlung oder das Verhandlungsergebnis muss leider mit sehr großem Druck aus westlicher Sicht abgesichert werden, weil oder zumindest die Ukrainer sehr genau wissen, ein von Russland, von dem heutigen Russland, also was wir dort realistisch vor uns haben, ein unterschriebenes Dokument von denen ist nicht sonderlich viel wert, weil dort mit allen Tricks gearbeitet wird, weil jede Lüge legitim ist in Verhandlungen, jede Manipulation. Was man heute sagt, muss in 2 Monaten nicht mehr gelten, auch wenn es ein unterschriebenes Dokument gibt. Und da realistisch mit umzugehen, das geht eben nur mit einer großen Abschreckungskulisse. Im Grunde, wie es die schon im Kalten Krieg gab, wie sie damals auch notwendig war. Und das geht nicht einfach nur mit Verträgen. Und das ist die ganz große Herausforderung. Und das führt dazu, dass Europa aufrüsten muss, anstatt das ganze Geld für sehr viel sinnvollere Dinge einzusetzen. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr, sehr bedrückend. Aber im Grunde führt daran kein Weg vorbei, wenn man die Situation genau analysiert.
Emma Tewes fragt in diesem Zusammenhang, vielen Dank für die Frage, die Lage der Ukraine nach 1000 Tagen Krieg aktuell, wenn man sie betrachtet, die kargen Hilfen, die aus dem Westen kommen für die Ukraine, ganz konkret, dann wäre es auch für uns in Deutschland trotz Mitgliedschaft in der NATO ein Plan zur Entwicklung atomarer Waffen als Abschreckung sinnvoll. Also praktisch die Höchststufe der Abschreckung oder des Dagegenhaltens.
Puh, ja, da mit der Frage tue ich mich schwer. Im Moment gibt es durch die NATO natürlich irgendwie eine schon funktionierende Abschreckung für die westlichen Länder. Die Frage ist halt nur, wie die NATO in 2 Jahren dasteht, nach 2 Jahren Trump, wie glaubwürdig sie noch ist dann als Bündnis, ob man dann überhaupt noch glaubt, dass zum Beispiel die USA im Bündnisfall überhaupt voll damit reingeht oder ob sie generell geschwächt wird. Und das ist das Problem. Und dann muss man natürlich auch wieder sehen, dass das wieder dazu führt, dass Europa wehrhafter werden muss. Also es ist absolut deprimierend, dass solche Schritte nötig sind, wo wir jetzt die letzten Jahrzehnte in so einer Art von Luxussituation gelebt haben, wo man Militär belächeln konnte, wo das keine große Rolle spielte, wo man glaubte, dass der Zustand der Bundeswehr ist nicht am Ende nicht wirklich relevant für unseren Wohlstand und unser Leben.
Ganz kurz am Ende noch vielleicht dann doch eine positive Frage. Was macht Ihnen Mut, wenn Sie vor allen Dingen an die denken, die in der Ukraine im Moment sind? Ganz kurze Antwort.
Also Mut macht mir der unfassbare Widerstandswillen der Menschen, den ich in so vielen Beispielen erlebt habe. Also wozu die in der Lage sind, einfach immer weiter zu machen, sich nicht aufzugeben, sich nicht unterkriegen zu lassen. Also das habe ich noch nie in dieser Form erlebt. Und schön wäre einfach, wenn mehr Unterstützung aus dem Ausland wieder käme, um da auch die Moral weiterzuheben.
sagt Stefan Orth. Er war heute zu Gast hier bei SR Kulturfragen an den Autor. Ihnen vielen Dank und alles Gute, Herr Orth.
Vielen Dank.
Sein Buch Couchsurfing in der Ukraine ist im Malik Verlag erschienen. Heute ein Exemplar an Helmut Brill, an Christel André und an Martin Rees. Und Ihnen natürlich auch vielen Dank fürs Fragestellen. Die Sendung finden Sie als Podcast nochmal gerne in der ARD Audiothek. Fragen an den Autor. Und nächsten Sonntag ist Andreas Menke zu Gast mit Depression. Wissen, was hilft, neueste Erkenntnisse und wirksame Therapien, um die Krankheit zu überwinden. Das ist unser Thema. Andreas Menke will Wege aus der Depression zeigen und das Buch ist ein Begleiter, gibt Werkzeuge an die Hand, um Depression begreifen und überwinden zu können. Nächste Woche 9.04 Uhr hier auf SR Kultur. Und für diesen Sonntag sage ich nochmal Danke. Am Mikrofon war Jochen Marmit. Wünsche Ihnen was. Machen Sie es gut. Bis dahin.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Es geht um die ersten Jahre einer Band, die jeder kennt, die Beatles. Sie hatten ihr erstes großes Engagement auf dem Hamburger Kiez in einem Stripclub am dunklen Ende der Großen Freiheit. Der Abend war, naja, eine totale Enttäuschung. Der Clubchef genervt. Er hat gesagt, überlegt euch gefälligst was. Und die Beatles haben sich was überlegt. Sie wurden besser, aber es gab immer wieder Rückschläge. Oft stand die Band kurz vor dem Ende. Aber dann, nur 3 Jahre nach diesem ersten vergeigten Auftritt in Hamburg, sind die Beatles weltberühmt, werden von kreischenden Fans verfolgt, verkaufen Millionen Platten, geben Konzerte in der ganzen Welt, schreiben Musikgeschichte. We didn't grow up in Liverpool, we grew up in Hamburg, hat John Lennon später gesagt. Hamburg hat die Beatles groß gemacht. Davon erzählt Becoming the Beatles, ein spannender Doku-Podcast mit viel Musik der Beatles und einer Menge verrückter Geschichten. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt's ab Dienstag, 19. November, in der ARD Audiothek. Unser Tipp.